Kapitel 4 – Kulturelle Identität und Gesundheitsversorgung. Magdalena Stankiewicz, Pommersche Medizinuniversität Stettin, Polen.
Boxinformation.
In jeder Situation haben wir einen guten Grund, den Weg zu wählen, der nach vernünftiger Voraussicht das größte Gut bewirken wird.
Wladimir Galiwitz,
Güte und Gerechtigkeit im Gesundheitswesen.
Einleitung.
Gleichberechtigter Zugang zu Behandlung und Beschäftigung im Gesundheitswesen setzt eine offene Haltung voraus, die sowohl die vielfältigen Bedürfnisse von Patientinnen und Patienten als auch die Herausforderungen der medizinischen Fachkräfte berücksichtigt. Ein zentraler Aspekt ist die Sicherstellung der Chancengleichheit beim Zugang zu Gesundheitsberufen, zum Beispiel Pflege, Notfallmedizin, Medizin, sowie die Gewährleistung einer patientenorientierten Versorgung, die die Individualität der Patientinnen und Patienten achtet. Die Grundlage wirksamer und ethischer Gesundheitsversorgung liegt darin, den Menschen als Subjekt für die Fürsorge und nicht als Objekt zu betrachten und ihn in seiner Autonomie und Würde voll zu respektieren. Ärztinnen, Ärzte und andere Fachkräfte sollten Stereotyp, Vorstellungen und Machtgefälle vermeiden, keine Objektivierung betreiben und eine Haltung der Offenheit, Empathie und kulturellen Achtsamkeit einnehmen. Gerade im Erstkontakt mit Patientinnen und Patienten ist es wichtig, sich an deren Bedürfnisse und Erwartungen zu orientieren. Fragen wie: Wie kann ich am effektivsten helfen? Oder was braucht diese Person konkret? Sollten Ausgangspunkt jedes professionellen Handelns sein. Interkulturelle Kompetenz und die Fähigkeit, individuelle Merkmale von Menschen zu erkennen, sind unerlässlich, um formale und kommunikative Barrieren beim Zugang zur Behandlung zu überwinden. Nur so kann eine Gesundheitsversorgung gewährleistet werden, die Vielfalt respektiert und therapeutische Maßnahmen wirksam unterstützt, basierend auf Partnerschaft statt Hierarchie in der Beziehung zwischen Patientenschaft und Fachpersonal. Medizinisches Personal sollte sich der eigenen kommunikativen Barrieren und Vorurteile bewusst sein. Die Reflexion eigener Begrenzungen und die Bereitschaft, diese zu überwinden, sind integrale Bestandteile wirksamer Versorgung. Besonders wichtig ist auch die Offenheit gegenüber der kulturellen Identität anderer. Unterschiede in Bräuchen, Weltanschauungen, Körperwahrnehmung oder Religion sollten nicht als Hindernis, sondern als Quelle von gegenseitigem Respekt und Inspiration für eine tiefere therapeutische Beziehung verstanden werden. Ein solcher Blick, dass jede Person als einzigartig begreift, unterstützt nicht nur den Heilungsprozess, sondern bereichert auch das berufliche Verständnis von Gesundheitsfachkräften, macht es bewusster und wertvoller. Ende des Kapitels. In diesem Kapitel sollen Studierende ihre Haltung, ihr Wissen und ihre Fähigkeit in folgenden Bereichen weiterentwickeln. Die Bedeutung gleicher Chancen beim Zugang zu Gesundheitsversorgung und Gesundheitsberufen erkennen, unabhängig von Herkunft, sozialem Status, Kultur, Religion oder Geschlechtsidentität. Ein patientenzentriertes Vorgehen stärken, das den Menschen als Subjekt der Versorgung respektiert und seine Autonomie und Würde wahrt. Die Bedeutung interkultureller Kompetenz zum Abbau von formalen und kommunikativen Barrieren im Gesundheitswesen verstehen. Das Bewusstsein für eigene Vorurteile und deren Einfluss auf den Umgang mit Patientinnen und Patienten fördern. Die Bedeutung von Offenheit und Respekt gegenüber unterschiedlichen Bräuchen, Überzeugungen und Werten hervorheben. Die Rolle von Geschlechtsidentität und deren Bedeutung für das individuelle Selbstverständnis verstehen. Attributionsfehler wie den fundamentalen Attributionsfehler und den False-Consensus-Effekt sowie deren Auswirkungen auf die Beurteilung von Patientinnen und Patienten und Kolleginnen und Kollegen analysieren. Die Folgen unbewusster Annahmen zur Geschlechtsidentität und psychosexueller Orientierung in der Berufspraxis erkennen. Die Auswirkungen von Rassismus und struktureller Gewalt auf die psychische Gesundheit von Individuen und Gemeinschaften verstehen und die Verantwortung von Gesundheitsfachkräften erkennen, diesen Herausforderungen durch gerechte, kultursensible und ethisch reflektierte Praxis zu begegnen. Lernergebnisse. Nach Abschluss dieses Kapitels sind die Lernenden in der Lage, zentrale Begriffe zu Chancengleichheit im Gesundheitswesen und interkultureller Kompetenz zu definieren, den Einfluss eigener Vorurteile und kognitiver Verzerrungen auf die Wahrnehmung von Patientinnen und Patienten sowie auf medizinische Entscheidungen zu verstehen, die Unterschiede zwischen Trans- und Cis-Geschlechteridentität zu erkennen und die grundlegende Gesundheitsbedürfnisse transidenter Personen zu beschreiben. Attributionsfehler und deren Folgen im Patientinnen- und Patientenverhältnis sowie in der interkulturellen Kommunikation zu analysieren. Zu erläutern, wie Rassismus und strukturelle Gewalt die psychische Gesundheit beeinträchtigen und die Rolle der Fachkräfte im Gesundheitswesen zu beschreiben, diesen Herausforderungen durch kultursensible und ethisch fundierte Praxis zu begegnen. Grundprinzipien und Werte. Im Kontext von Chancengleichheit beim Zugang zu Gesundheitsleistungen und Gesundheitsberufen bilden zentrale ethische und soziale Werte die Grundlage für ein gerechtes Gesundheitssystem. Jeder Mensch, unabhängig von sozialem Status, Herkunft, kultureller Identität oder anderen Unterschieden, hat das Recht auf hochwertige medizinische Versorgung. Gleichzeitig muss das System faire Arbeitsbedingungen für Fachkräfte bieten und deren berufliche Entfaltung ermöglichen, frei von Vorurteilen und Diskriminierung. Werte wie Gleichheit, Gerechtigkeit, Respekt vor Autonomie, Empathie und Professionalität prägen ethisches Handeln und tragen zur Verbesserung der Versorgungsqualität sowie zum Vertrauen in das Gesundheitssystem bei. Kernprinzipien: Gleichheit und Gerechtigkeit. Jeder Patient, jede Patientin, unabhängig von Herkunft, Status, Religion oder Geschlechtsidentität, hat Anspruch auf gleiche Gesundheitsversorgung. Gerechtigkeit bedeutet hier, Leistungen individuell anzupassen und nicht pauschal anzubieten. Respekt vor Autonomie. Patientinnen und Patienten haben das Recht, eigenständig über ihre Gesundheit zu entscheiden. Fachkräfte informieren, unterstützen und schaffen Raum für informierte Entscheidungen. Empathie und kulturelle Sensibilität. Wirksame Versorgung erfordert das Verstehen und Respektieren kultureller Vielfalt. Offenheit gegenüber verschiedenen Bedürfnissen baut Vorurteile ab und verbessert die therapeutische Beziehung. Professionalität und medizinische Ethik. Fachkräfte handeln nach ethischen Grundsätzen: Fürsorge, Vertraulichkeit, Ehrlichkeit, Verantwortlichkeit. Gleichheit bedeutet auch, Barrieren für Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund im Zugang zu Gesundheitsberufen abzubauen, frei von Vorurteilen, Diskriminierung verhindern. Bewusstsein für eigene Vorurteile und der Wille, diese zu überwinden, sind Grundpfeiler eines gerechten Systems. Diskriminierung muss aktiv durch Regelwerke und Praxis verhindert werden. Partnerschaft im Verhältnis Fachkraft-Patient. Gesundheitsversorgung sollte auf Zusammenarbeit statt Hierarchie beruhen. Gemeinsame Entscheidungen verbessern Therapieerfolg und psychisches Wohlbefinden. Zugang und Inklusion. Jede Person sollte Zugang zu Versorgung haben, unabhängig von Bildung, Sprachkenntnissen oder Einschränkungen. Sprachbarrieren, unzureichendes Wissen über soziale Unterschiede müssen überwunden werden. Selbstentwicklung und Bildung. Fachkräfte sollen ihre medizinischen, kommunikativen und interkulturellen Kompetenzen kontinuierlich ausbauen. Schulung zu Diversität, Gleichbehandlung und Ethik sind elementarer Bestandteil der beruflichen Weiterentwicklung. Zentrale Begriffe und Definition. Chancengleichheit im Gesundheitswesen. Das Prinzip, dass jede Person fairen Zugang zu medizinischer Versorgung haben soll, unabhängig von sozioökonomischem Status, kulturellem Hintergrund, Geschlechtsidentität, Attentions. Ziel ist es, Benachteiligung zu vermeiden. Dennoch bestehen weiterhin Unterschiede, insbesondere bei Minderheiten, einkommensschwachen Gruppen oder Menschen mit Behinderung. Gründe sind systemische Hürden, finanzielle Barrieren, unterschiedliche Gesundheitskompetenz. Kulturelle Kompetenz, die Fähigkeit von Gesundheitsfachkräften, Patientinnen und Patienten aus unterschiedlichen Kulturen zu verstehen, zu respektieren und wirksam zu behandeln. Sie umfasst das Akzeptieren verschiedener Überzeugungen, Werte und Gesundheitspraktiken. Studien zeigen, kulturell kompetente Fachkräfte erreichen bessere Behandlungserfolge und höhere Patientenzufriedenheit. Implizierte Voreingenommenheit. Implicit Bias. Unbewusste Einstellungen oder Stereotype, die Entscheidungen und Interaktionen im Gesundheitswesen beeinflussen können. Sie wirken sich auf das Verhalten von Fachkräften und die Qualität der Versorgung aus, zum Beispiel in der Schmerzbehandlung oder Diagnostik. Untersuchungen zeigen, dass schwarze Patientinnen und Patienten oft unzureichende Schmerzmittel erhalten, basierend auf falschen Annahmen über ihre Schmerzempfindlichkeit. Patientenzentrierte Versorgung. Ein Modell, das die individuellen Bedürfnisse, Präferenzen und Werte der Patientinnen und Patienten in den Mittelpunkt stellt und deren aktive Beteiligung an Entscheidungen fördert. Soziale Determinanten von Gesundheit. Nichtmedizinische Faktoren wie Einkommen, Bildung, Lebensverhältnisse, kultureller Hintergrund, die erheblichen Einfluss auf Gesundheit und Zugang zur Versorgung haben. Gesundheitsungleichheiten. Unterschiede in Gesundheitsstatus und Zugang zur Versorgung zwischen Bevölkerungsgruppen, häufig bedingt durch sozioökonomische Ungleichheiten, Diskriminierung oder geografische Barrieren.
Boxinformation.
Ärzte, die sich um Kranke kümmern, müssen verstehen, was der Mensch ist, was das Leben ist und was Gesundheit ist und wie das Gleichgewicht und die Harmonie dieser Elemente sie erhalten. Leonardo da Vinci. Kapitel 4.2. Die Patientin, der Patient als Subjekt im Gesundheitssystem. Damit Gesundheitsversorgung wirksam und gerecht sein kann, muss sie die unterschiedlichen Bedürfnisse berücksichtigen, die sich aus den Traditionen, Überzeugungen, Werten und kulturellen Praktiken der Patientinnen und Patienten ergeben. Im Kontext von Globalisierung und Migration begegnen medizinische Fachkräfte zunehmend Menschen aus verschiedenen Kulturen. Dies erfordert nicht nur hohe fachliche Kompetenz, sondern auch interkulturelle Fähigkeiten. Das Verständnis und der Respekt für diese Unterschiede sind entscheidend für eine effektivere Kommunikation, den Aufbau von Vertrauen und die Anpassung von Behandlungsmethoden an die spezifischen Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten. Daher ist die Analyse des Zusammenhangs zwischen kultureller Identität und Gesundheitsversorgung ein wesentliches Element zur Verbesserung der Gesundheitssysteme und fördert einen ganzheitlichen und individualisierten Ansatz für jede Patientin und jeden Patient. Die Achtung der Menschenrechte, insbesondere im Gesundheitskontext, ist ein grundlegendes Element der modernen Systeme zum Schutz der Menschenrechte. Obwohl viele internationale Gesundheitsorganisationen und Rechtsakte diese Rechte umfassend fördern, bestehen erhebliche Herausforderungen in ihrer tatsächlichen Umsetzung. Theorie zur Toleranz gegenüber Vielfalt werden zwar oft betont, finden jedoch nicht immer praktische Anwendungen. Auch die vollständige Interaktion von Gesundheit mit den Menschenrechten ist problematisch, da der Katalog dieser Rechte in diesem Bereich keine klaren Grundsätze festlegt. Trotz zunehmender Migration, internationaler Austauschprogramme und der Beschäftigung von Mitarbeitenden aus verschiedenen Ländern bleibt das Konzept von Gleichheit und Vielfalt in Gesundheitseinrichtungen eine Herausforderung. Menschenrechte, insbesondere das Recht auf Gesundheitsschutz, bildet ein unveräußerliches Fundament der Zugehörigkeit des Individuums zur menschlichen Spezies. Diese Rechte, die sich durch Universalität, Unertastbarkeit und Gleichheit auszeichnen, sind tief in der Menschenwürde verwurzelt. Die Verwirklichung von Gleichheit beim Zugang zur Gesundheitsversorgung sowie der vollständige Respekt für die Einzigartigkeit und die Würde jedes Menschen stellen eine zentrale Herausforderung der zeitgenössischen Medizin und Rechtswissenschaft dar. Die Achtung der Menschenrechte, insbesondere im Bereich Gesundheit, ist ein viel diskutiertes Thema in zahlreichen Rechtsdokumenten und bei weltweit tätigen Organisationen im Gesundheitswesen. Während internationale Dokumente wie die Charta der Vereinigten Nationen, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und die Erklärung von Alma Ata, das Recht jedes Menschen auf Gesundheit, menschenwürdige Lebensbedingungen und umfassende Versorgung betonen, weicht die Realität oft von diesen Idealen ab. Menschen auf der ganzen Welt verlieren sich weiterhin in bürokratische Hürden und werden Opfer systemischer Vernachlässigung. Besonders deutlich zeigt sich dieses Problem im Zusammenhang mit dem Recht auf Gesundheit, das eines der am schwersten, praktisch umsetzbaren und zugleich am unklarsten definierten Rechte bleibt. Sind rechtliche Vorschriften ausreichend, um dies zu ändern? Diese Dokumente setzen Standards, aber die Verwirklichung dieser Rechte hängt von unserer Empathie, unserem Engagement und der Bereitschaft ab, tatsächlich Hilfe zu leisten. Jede und jeder von uns kann als Bürgerin und Bürger sowie als Mitglied der Gesellschaft dazu beitragen, dass Menschenrechte nicht nur auf dem Papier bestehen. Veränderung beginnt mit Taten, mit kleinen Schritten hin zu einem System, in dem sich alle gesehen, gehört und unterstützt fühlen. Die Umsetzung umfassender Maßnahmen, die auf Respekt, Empathie und Wirksamkeit beruhen, ist der einzige Weg, um internationale Regelungen Wirklichkeit werden zu lassen und nicht nur ein Versprechen in juristischen Texten. Der Schutz der Gesundheit, insbesondere im internationalen Kontext, steht im Zusammenhang mit der Verantwortung der Staaten, Systeme zu schaffen, die sowohl für Staatsangehörige als auch für Ausländerinnen und Ausländer den Gesundheitsschutz gewährleisten. Dazu gehören verschiedene Maßnahmen zur Verwirklichung der Menschenrechte im Bereich Gesundheit. Die Staaten sollten wirksame Mechanismen umsetzen, die den Gesundheitsstatus des Einzelnen aufrechterhalten. Doch Migrantinnen und Migranten sehen sich häufig mit Hindernissen beim Zugang zur Gesundheitsversorgung konfrontiert. Die größten Schwierigkeiten ergeben sich aus sprachlichen, kulturellen und systemischen Barrieren, die sowohl für Patientinnen und Patienten als auch für medizinisches Personal erhebliche Herausforderungen darstellen. Viele Gesundheitsfachkräfte kämpfen mit Sprachbarrieren, was die effektive Erbringung von Gesundheitsleistungen erheblich erschwert. Untersuchungen in dieser Gruppe zeigen, dass Sprache das wichtigste Hindernis bei der angemessenen Versorgung von Patientinnen und Patienten mit fremdsprachlichem Hintergrund ist. 4.3. Kulturelle Identität und Gesundheitsversorgung. Das Verständnis kultureller Identität ist von entscheidender Bedeutung für eine wirksame Gesundheitsversorgung. Kulturelle Identität bezeichnet die Werte, Überzeugungen, Bräuche und Praktiken, die den Lebensstil einer Person prägen. Sie beeinflusst, wie Menschen Gesundheit, Krankheit und medizinische Versorgung wahrnehmen. Warum ist dies im Gesundheitswesen wichtig? Sie trägt zum Aufbau von Vertrauen und guten Beziehungen zu Patientinnen und Patienten bei. Sie verbessert die Kommunikation und reduziert das Risiko von Missverständnissen. Sie erhöht die Patientenzufriedenheit und verbessert die Behandlungsergebnisse. Das Studium der kulturellen Identität im Gesundheitswesen umfasst 4 zentrale Schritte, die helfen, Patientinnen und Patienten im Kontext ihres kulturellen Hintergrunds besser zu verstehen. Der Prozess beginnt mit der Selbstreflexion, die erfordert, eigene Vorurteile zu erkennen und zu verstehen, wie unser kultureller Hintergrund unsere Wahrnehmung von Patientinnen und Patienten beeinflusst. Nach jeder Begegnung mit einer Patientin oder einem Patient ist es wichtig zu reflektieren, inwiefern Kultur das Gespräch beeinflusst haben könnte. Um die Patientin oder den Patienten besser zu verstehen, sollten offene Fragen gestellt werden, die ermutigen, Überzeugungen und Perspektiven zu teilen, etwa zu familiären Umgangsweisen mit Krankheiten oder spezifischen spirituellen Praktiken. Ebenso wichtig ist das Lernen und Beobachten, sowohl in Bezug auf nonverbale Kommunikation als auch auf das Wissen über die Kultur der betreuten Gemeinschaft. Schließlich muss die Gesundheitsversorgung an die Bedürfnisse der Patientin oder des Patienten angepasst werden, indem deren kulturelle Praktiken in den Behandlungsplan integriert und ein flexibler Ansatz beibehalten wird, der ihre Überzeugungen und Werte respektiert. Beim Aufbau von Beziehungen kann eine einfache Formulierung wie "Wie kann ich helfen?" äußerst hilfreich sein. Sie trägt eine starke emotionale Bedeutung, ist jedoch nicht mehr auf eine bestimmte kulturelle, soziale oder individuelle Bedingung beschränkt. Sie wurde so formuliert, dass sie von jedem Menschen verstanden und angewendet werden kann, unabhängig von dessen kulturellem oder sozialem Hintergrund. Diese Frage zielt darauf ab, offene Unterstützung und Hilfe anzubieten, ungeachtet etwaiger Unterschiede. Sie drückt Respekt für die Bedürfnisse eines anderen Menschen aus, unabhängig von dessen Kontext. Anstatt davon auszugehen, dass jemand auf eine bestimmte Weise Hilfe benötigt, schafft sie Raum für die Patientin oder den Patienten, selbst ihre oder seine Quelle des Leidens zu benennen. Dies ist Ausdruck universeller Bereitschaft, unterschiedliche Perspektiven und Stationen zu verstehen und sich daran anzupassen. Eine solche Formulierung unterstützt den Gedanken von Gleichheit und Respekt gegenüber Vielfalt. Sie hilft, Barrieren abzubauen und Brücken zwischen verschiedenen Kulturen und Gemeinschaften zu bauen, da sie eine Frage ist, die nicht diskriminiert, sondern die individuellen Bedürfnisse jeder Person berücksichtigt. Sie ist eine universelle Einladung zum Dialog und Ausdruck der Bereitschaft zur Zusammenarbeit und zum gegenseitigen Verständnis, unabhängig von Hintergrund der jeweiligen Person. Madeleine Leininger, Krankenschwester und Anthropologin, war eine der Pionierinnen in der Forschung des Einflusses des kulturellen Hintergrunds auf Gesundheit und Gesundheitsversorgung. Sie entwickelte Theorie der transkulturellen Pflege, die die Bedeutung der Berücksichtigung des kulturellen Hintergrunds von Patientinnen und Patienten im Behandlungsprozess betonte. Ihre Forschung in den 1950er Jahren zeigte, wie entscheidend es ist, kulturelle Aspekte im Kontext der Gesundheitsversorgung, insbesondere im Bereich der psychischen Gesundheit von Kindern, zu verstehen. Kapitel 4.4 – Kulturelle Determinanten von Gesundheit und Krankheit. Kultur spielt eine bedeutende Rolle bei der Gestaltung der menschlichen Gesundheit und beeinflusst sie in vielfältiger Weise. Es lohnt sich, ihren Einfluss aus drei Perspektiven zu betrachten. Kultur kann wirken als pathogener Faktor. Sie kann das Risiko bestimmter Krankheiten erhöhen, beispielsweise durch spezifische Ernährungsgewohnheiten, Rauchen oder Alkoholkonsum. Therapeutischer Faktor. Sie kann gesundheitsförderliches Verhalten unterstützen, etwa durch Förderung von Gemeinschaft, sozialem Rückhalt oder gesunder Ernährung. Pathoplastischer Faktor. Sie kann die Wahrnehmung und den Ausdruck von Symptomen erheblich beeinflussen, insbesondere im Kontext psychischer Erkrankungen. Beispielsweise äußern sich Symptome einer Depression in Lateinamerika häufiger als Kopfschmerzen, im Nahen Osten als Herzbeschwerden und in Asien als Schwächegefühl. Kultur kann sowohl die Häufigkeit als auch die Art und Weise, wie psychische Erkrankungen sich manifestieren, auf verschiedene Weise beeinflussen. Pathogenität. Kulturell verbreitete Überzeugungen oder Ideen können direkt Stress erzeugen und so zur Entwicklung psychischer Erkrankungen beitragen. Pathoselektivität. In Stresssituationen können Individuen kulturell akzeptierte Bewältigungsstrategien übernehmen. Pathoplastizität. Kulturelle Überzeugungen formen, wie Symptome psychischer Erkrankungen ausgedrückt und wahrgenommen werden. Patholaborierende Effekte. Kultur kann bestimmte pathologische Verhaltensweisen verstärken und sie ausgeprägter und anhaltender machen. Fazilitierende Effekte. Kulturelle Faktoren können beeinflussen, wie häufig eine Störung auftritt oder in welcher Form sie erscheint. Pathoreaktivität. Kultur beeinflusst, wie Gesellschaften auf psychische Erkrankungen reagieren. Das betrifft sowohl die Etikettierung von Störungen als auch das Erleben und Kommunizieren von Leidenszuständen. Beispiele kultureller Gesundheitsdeterminanten. Ernährungsgewohnheiten. Im Hinduismus besteht der Glaube an die Heiligkeit in allen Lebens, was viele Anhänger zu einer vegetarischen Ernährung veranlasst. Der Verzicht auf Fleisch, insbesondere Rindfleisch, ergibt sich aus dem Respekt vor dem Leben und religiösen Überzeugungen. In Indien werden Kühe besonders verehrt. Ihr Fleisch wird aus religiösen Gründen nicht verzehrt. Alkoholkonsum. In muslimischen Ländern, wo Alkoholkonsum verboten ist, ist das Risiko alkoholbedingter Krankheiten deutlich geringer. In Ländern hingegen, in denen Alkoholkonsum gesellschaftlich akzeptiert ist, wie in Frankreich, ist das Risiko für Leberzirrhose höher. Sexualverhalten. Kulturelle Normen, die Einstellung zur sexuellen Orientierung, Heiratsalter oder Verhütung prägen, haben einen erheblichen Einfluss auf die sexuelle Gesundheit. In der Roma-Kultur sind frühe Eheschließungen junger Mädchen verbreitet, was spezifische gesundheitliche Folgen haben kann. Körpermodifikationen. Die männliche Beschneidung, die in manchen Kulturen religiöse Bedeutung hat, Judentum, Islam und einige afrikanische Stämme, wird in anderen Regionen aus nicht-religiösen Gründen durchgeführt, wie beispielsweise in den Vereinigten Staaten. Kultureller Einfluss auf psychische Gesundheit. Bei paranoider Schizophrenie spiegelt der Inhalt von Wahnvorstellungen häufig den kulturellen Kontext wider. Menschen, die dem Christentum oder dem Islam angehören, erleben häufiger religiöse Wahnideen. Menschen aus Asien haben häufiger Wahnvorstellungen von Untreue, während Personen aus Afrika oft mit wahrhaften Vorstellungen in Bezug auf ihre lokalen Gemeinschaft kämpfen. Zudem ist zu beachten, dass bestimmte Störungen nur in spezifischen Kulturen vorkommen, wie Koru, eine Angststörung, die hauptsächlich in Südostasien beobachtet wird und durch die Überzeugung gekennzeichnet ist, dass die Genitalien schrumpfen. Alternative Medizin und kulturelle Überzeugungen. In vielen Gemeinschaften besteht ein starker Glaube an traditionelle Medizin, die sowohl Hausmittel als auch formalisierte Medizinsysteme wie die chinesische Medizin oder Ayurveda umfasst. Die Wirksamkeit dieser Methoden hängt oft von sozialen Normen und den persönlichen Erfahrungen der Patientinnen und Patienten ab. Kapitel 4.5 – Herausforderungen in der medizinischen Praxis. Die Komplexität des Kultureinflusses auf Gesundheit stellt medizinische Fachkräfte vor eine Reihe von Herausforderungen, die eine Berücksichtigung des kulturellen Kontexts in Diagnose und Therapie erforderlich machen. Berührung und Entblößung des Körpers. In vielen Kulturen gilt körperlicher Kontakt mit bestimmten Körperregionen, insbesondere des anderen Geschlechts, als unzulässig. Diese kulturelle Wahrnehmung kann zur Ablehnung medizinischer Untersuchungen oder Eingriffe führen. Einwilligung zu medizinischen Eingriffen. Die Frage der Zustimmung zu medizinischen Eingriffen wie Organtransplantation ist häufig komplex. In manchen Gemeinschaften, in denen solche Maßnahmen als widersprüchlich zu ihren religiösen Überzeugungen gesehen werden, hat dieses Thema besondere Bedeutung. Dies kann für bestimmte ethische Gruppen wie die Roma sowie für Anhängerinnen und Anhänger des Buddhismus oder des Shintoismus relevant sein. Geschlechtsidentität. Bis in die 1960er Jahre konzentrierte sich die Diskussion über Geschlecht hauptsächlich auf Männlichkeit und Weiblichkeit, die als entgegengesetzte Pole eines einzigen Kontinuum betrachtet wurden. Man glaubte, dass eine Person entweder feminin oder maskulin sein könnte, unabhängig davon, ob es sich um einen homosexuellen Mann oder eine homosexuelle Frau handelte. Der entscheidende Faktor war das subjektive Empfinden der eigenen Geschlechtsidentität. Sandra Behm stellte diese traditionelle Sichtweise jedoch in Frage. Sie schlug vor, Männlichkeit und Weiblichkeit als zwei voneinander unabhängige Dimensionen der Persönlichkeit zu betrachten. Aus dieser Perspektive entstand das Konzept androgynen Verhaltens, wonach Individuen sowohl maskuline als auch feminine Eigenschaften gleichzeitig besitzen können. Behms Konzept konzentriert sich auf zwei zentrale Annahmen im Hinblick auf die Entwicklung der individuellen Geschlechtsidentität. Bei der Betrachtung von den Begriffen wie Transsexualität, Nichtbinarität und Androgynität ist es wichtig, den sozialen, klinischen und rechtlichen Kontext des jeweiligen Landes zu berücksichtigen. Forschungen von Transitionsthemen spezialisierten Zentren liefern wertvolle Einblicke in zeitgenössische Entwicklungen bei Jugendlichen sowie in die medizinischen Konsequenzen, die mit Fragen der Geschlechtsidentität verbunden sind. Transsexualität bezeichnet Menschen, deren Geschlechtsidentität nicht mehr mit dem der Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmt. Diese Personen entscheiden sich häufig für geschlechtsangleichende Operationen, Hormontherapien oder andere Maßnahmen, um ihr äußerstes Erscheinungsbild besser an ihre Geschlechtsidentität anzupassen. Transsexuelle Menschen können sich unabhängig von ihrem biologischen Geschlecht als Mann oder Frau identifizieren. Nichtbinäre Menschen hingegen identifizieren sich nicht ausschließlich als Mann oder Frau, sondern existieren außerhalb der traditionellen binaren Geschlechtskategorien. Nichtbinar wird oft als Kontinuum betrachtet und nichtbinare Personen verwenden möglicherweise verschiedene Pronomen wie they, them or it. Androgyne Personen wiederum verneinen sowohl maskuline als auch feminine Merkmale in ihrem unterschiedlichen Maße und können Eigenschaften beider Geschlechter zeigen, sowie mit verschiedenen Kleidungsstilen und Verhaltensweisen experimentieren. Diese Menschen vermeiden starre Geschlechtszuweisungen und erlauben sich dadurch eine freiere Erkundung ihrer Geschlechtsidentität. Es ist wichtig zu betonen, dass diese drei Begriffe sich nicht gegenseitig ausschließen und sich überschneiden können. Eine transsexuelle Person kann sich zugleich als nicht-binär oder androgyn identifizieren, ebenso wie eine nicht-binäre Person androgyn oder transsexuell sein kann. Nach der gängigsten und am weitesten akzeptierten Auffassung fungiert Nichtbinarität als Oberbegriff für alle Geschlechtsidentitäten, die außerhalb der binären Geschlechterordnung liegen. Nichtbinäre Personen sind weder Männer noch Frauen. Sie identifizieren sich häufig als Agenda, geschlechtsneutral oder genderfluid. Dieser Begriff schließt auch Personen ein, die sich mehreren Geschlechtern zugehörig fühlen. Innerhalb der LGBTQ+-Community repräsentieren nicht-binäre Personen sowohl das T-Transgender als auch das Q-Genderquer. Nicht-binäre Personen sind definitionsgemäß Transgender. Sie erleben eine Diskrepanz zwischen ihrem biologischen Geschlecht und ihrer Geschlechtsidentität. Manche von ihnen leiden zudem unter Genderdysphorie. 2019 wurde das Wort Non-Binär in das Collins Dictionary aufgenommen. Das bedeutet nicht, dass der Begriff neu ist, sondern spiegelt vielmehr das wachsende gesellschaftliche Bewusstsein für die Vielfalt der Geschlechtsidentitäten und Ausdrücke wider. Der Begriff Genderquer wurde Mitte der 1990er Jahre populär. Ricky Anne Wilkins ist eng mit diesem Konzept verbunden, insbesondere durch ihren bedeutenden Beitrag zur Veröffentlichung Genderquer.
Voices, The Answered Sexual Binary. Bereits 1995 veröffentlichte Hulshins das Pamphlet In Your Face, in dem sie den Begriff Genderqueer mehrfach erstmals verwendete. Damals bezeichnete der Begriff Personen mit komplexen oder undefinierten Geschlechtsausdrücken, was sich von der heutigen Definition unterscheidet.
In Westeuropa gewinnt das Konzept des nicht-binären Geschlechts oft als drittes Geschlecht bezeichnet, in der entstehenden Geschlechterkultur des letzten Jahrzehnts zunehmend an Bedeutung. Historisch gesehen war es in Zentralafrika, Amerika, Asien und Ozeanien weit verbreitet und dokumentiert. In Indien, Bangladesch und Pakistan gibt es eine Gruppe, die als Gishra bekannt ist. Diese Menschen werden bei der Geburt dem männlichen Geschlecht zugewiesen, AMAB, bewegen sich jedoch außerhalb der männlichen Geschlechtsidentität. Die meisten Hishras identifizieren sich als nicht-binär, obwohl ihr Erscheinungsbild stereotyp weiblich ist. Indische Hishras stellen ein einfaches, weiterhin anerkanntes und umfassend dokumentiertes Beispiel für ein drittes Geschlecht dar, das vollständig in die Gesellschaft integriert ist. Die Beschäftigung mit den Amazonen, Frauen, die mutig im Krieg kämpften, vermitteln ein anschauliches Bild davon, dass Geschlecht nicht über soziale Rollen entscheidet. In Benin, Afrika, wurden Menschen, die bei der Geburt dem weiblichen Geschlecht zugewiesen wurden, AFAB, aber kulturell männliche Eigenschaften zeigten, Minu genannt und kämpften sich an der Seite von Männern im Krieg, ohne Kinder zu bekommen oder Beziehung zu Männern einzugehen, was damals von Frauen erwartet wurde. Heute sind in Benin Frauen für die Aufgaben verantwortlich, die Kraft und Präzision erfordern, wie etwa das Tragen von Wasser, was Männern verboten ist. In Nordamerika erfahren indigene amerikanische Personen, die sich als Two-Spirit identifizieren, zunehmend Sichtbarkeit. Der Begriff Two-Spirit wurde 1990 von Mira Lamey eingeführt. Er leitet sich von Anishinaabe, Wort Nitsi Mandowak ab, das Personen beschreibt, die sowohl maskuline als auch feminine Merkmale in sich vereinen. Eine der am häufigsten zitierten Bedeutungen bezieht sich auf eine Person, die sowohl eine männliche als auch eine weibliche Seele besitzt. Einige Stämme erkennen es zu vier Geschlechtern an. Andere haben eigene geschlechterspezifische Begriffe. Die Auseinandersetzung mit der kulturellen Bedeutung von Geschlechtern, einschließlich seiner Benennung und seines Verständnisses, offenbart faszinierende Beispiele, wie die vorkoloniale hawaiianische Gesellschaft, die eine Multigender-Gesellschaft war. Im Englischen verwenden nicht-binäre Personen das Singular they anstelle des geschlechterspezifischen he oder she. Dieser Ansatz wurde von der American Psychiatric Association gestärkt, die ebenfalls empfiehlt, they im Singular zu verwenden, wenn die Geschlechtsidentität einer Person unbekannt ist. Diese Unterschiede zu verstehen, ist von entscheidender Bedeutung für eine wirksame Gesundheitsversorgung. Medizinisches Fachpersonal und andere im Gesundheitswesen Tätige sollen sich stets bewusst machen, dass eine Patientin oder ein Patient nicht nur ein Körper ist, der geheilt werden soll, sondern ein Gefüge aus Werte, Normen und Überzeugungen, das während des gesamten Behandlungsprozesses respektiert werden muss. Nur so kann eine Gesundheitsversorgung effektiv und individuell auf die Bedürfnisse der Patientin oder des Patienten zugeschnitten sein. Das Anerkennen kultureller Unterschiede verbessert nicht nur die Qualität der Versorgung, sondern bereichert auch den medizinischen Beruf, indem es die Bedeutung von Empathie und Respekt im Heilungsprozess hervorhebt. Kapitel 4.6 Psychologische Mechanismen, die die Bildung multikultureller Beziehungen im medizinischen Umfeld beeinflussen. Bewusstsein für alte Vorurteile. Die Einteilung in Wir und Sie ist ein Phänomen, das in jeder sozialen Gruppe vorkommt, unabhängig von Herkunft, Hierarchie oder den vertretenen Werten. Die Kategorisierung als Wir und die Abgrenzung anderer als Sie gehört zu den grundlegenden Mechanismen, die Menschen dabei helfen, sich in ihrer Umwelt zu orientieren. Der Ursprung dieses Phänomens liegt vermutlich im Bedürfnis, Gruppen, die potenziell eine Bedrohung darstellen oder zumindest fremd waren, klar zu identifizieren, was Vorsicht und entsprechende Schutzmaßnahmen erforderlich machte. Das Bewusstsein, Teil einer eigenen Gruppe zu sein, schafft ein starkes Gefühl von Zugehörigkeit und Sicherheit. Als soziale Wesen äußern Menschen dies besonders in ihren Beziehungen zu anderen, oft unbewusst, indem sie ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gemeinschaft betonen. Projektionsverzerrung bezieht sich auf das Phänomen, dass eine Person annimmt, andere würden genauso denken und fühlen wie sie selbst. In der Psychologie wird dieser Mechanismus als Projektion bezeichnet und zählt zu den Abwehrmechanismen. Projektion bedeutet, eigene Gedanken, Gefühle oder Eigenschaften anderer Menschen zuzuschreiben, oft basierend auf der Annahme, dass andere ähnliche Überzeugungen oder Gefühle teilen. So überträgt eine Person ihre inneren Erfahrungen auf äußere Personen oder Situationen und nimmt an, deren Wahrnehmung und Verständnis der Welt entsprechen den eigenen. In Wirklichkeit ist jedoch jeder Mensch einzigartig mit eigenen Denk- und Wahrnehmungsprozessen, was bedeutet, dass die Wahrnehmung der Realität und die Gefühle anderer von unseren eigenen abweichen können. Das Anerkennung des Rechts jedes Menschen auf eine eigene Perspektive und Interpretation der Welt ist ein wesentlicher Aspekt seiner Autonomie und Würde. Ein weiterer Begriff, der mit diesem Phänomen zusammenhängen kann, ist der sogenannte Pulskanzus-Effekt. Dabei handelt es sich um eine kognitive Verzerrung, bei der angenommen wird, dass die Mehrheit der Menschen genauso denkt, fühlt und handelt wie man selbst. Insbesondere in Situationen, in denen die eigenen Überzeugungen oder Verhaltensweisen nicht weit verbreitet sind. Beide Mechanismen können zu Missverständnissen führen, da sie individuelle Unterschiede im Denken, Fühlen und Wahrnehmen der Realität nicht berücksichtigen. Ein empathischer Ansatz in einer Situation, insbesondere im Verständnis des Kontexts der Lebensrealität einer anderen Person, vor allem einer Patientin oder eines Patienten, hilft dabei, deren Sichtweise und Perspektive besser zu verstehen. Menschen machen häufig Attributionsfehler, wenn sie versuchen, das Verhalten anderer zu verstehen, da sie Bedeutung situativer Faktoren nicht ausreichend berücksichtigen. Stattdessen konzentrieren sie sich auf innere Eigenschaften oder Dispositionen der betreffenden Person, obwohl äußere Faktoren das beobachtende Verhalten vollständig erklären könnten. Dieser Fehler ist als Korrespondenzfehler oder fundamentaler Attributionsfehler bekannt. Er tritt häufiger in westlichen Kulturen wie Europa oder den Vereinigten Staaten auf als in den Ländern des fernen Ostens, was mit Unterschieden in Sozialisationsprozessen und der Wahrnehmung sozialer Situationen zusammenhängt. Ein weiteres interessantes Phänomen im Zusammenhang mit Attributionsfehlern ist der attribunale Egoismus. Dieser äußert sich darin, eigene Erfolge inneren Eigenschaften zuzuschreiben, während Misserfolge äußeren Faktoren angelastet werden. Diese Denkweise stärkt das Verantwortungsgefühl für eigene Erfolge, minimiert aber zugleich die Verantwortung für Misserfolge, fungiert somit als Schutzmechanismus für das eigene Selbst und steigert das Selbstwertgefühl. Das vergangene Jahrhundert hat zahlreiche Belege geliefert, die die Thesen der Sozialpsychologie über den tiefgreifenden, wenn nicht gar totalen Einfluss von Situationen auf menschliches Handeln stützen. Der Zweite Weltkrieg mit seinen grausamen Konsequenzen in Form von Konzentrationslagern und Massenvernichtung hat unser bisheriges Verständnis von der menschlichen Natur erschüttert. Der andauernde Krieg in der Ukraine mit seinen schrecklichen Folgen und zahllosen Fällen von Brutalität und Grausamkeit ist zu einem zentralen Bezugspunkt in Studien darüber geworden, wie Situationen individuelles Verhalten prägen. In diesem Zusammenhang lohnt es sich, an das bekannte, wenn auch kontroversen Experiment erinnern, das wesentlich zu unserem Verständnis der menschlichen Natur beigetragen hat. Das Stanford Prison Experiment von Philip Zimbardo. Zimbardos Forschung war ein Versuch, das Phänomen des neuen Bösen zu erklären. Die aus dem Experiment gezogenen Schlussfolgerungen deuteten eindeutig darauf hin, dass die durch die herrschende System geschaffene Situation die Quelle des Bösen und der Verwandlung guter Menschen in verdorbene und grausame Wesen sind. Das Stanford Prison Experiment hatte zum Ziel, zu verstehen, wie schnell gewöhnliche Menschen durch spezifische soziale Bedingungen in Personen verwandelt werden können, die Macht ausüben oder ihr zum Opfer fallen. Die Teilnehmenden waren Studierende, die sich Persönlichkeitstests und Intelligenztests unterzogen hatten, um Faktoren auszuschließen, die die Ergebnisse des Experimentes verzerren könnten. Die Auswahlkriterien konzentrierten sich auf Merkmale wie ähnliches Bildungsniveau, Alter, sozialen Status sowie das Fehlen einer kriminellen Vergangenheit oder psychischer Erkrankungen. 24 Studierende wurden zufällig für die Teilnahme am Experiment ausgewählt, wobei sie in zwei Gruppen eingeteilt wurden, Gefangener und Aufseher. Sie erhielten spezielle Kleidung, um die Unterschiede zwischen den beiden Gruppen zu betonen. Die Gefangenen trugen identische Hemden mit aufgestickten Nummern,
während die Aufseher uniformähnlich militärischer Kleidung trugen, ausgestattet mit Utensilien wie Schlagstöcken und Brillen. Denjenigen, die die Rolle der Aufseher übernahmen, wurde die Natur ihrer Aufgaben erläutert. Ihre Aufgabe bestand darin, die Gefangenen möglichst effektiv zu überwachen und dabei angemessene Mittel einzusetzen. Die einzige Bedingung war das absolute Verbot physischer Gewalt. Das Experiment war auf 2 Wochen angelegt, wurde jedoch aufgrund des dramatischen Verlaufs und der raschen sowie intensiveren Herausbildung der erwarteten Effekte sowie aus Sorge um die psychische und physische Gesundheit der Studierenden nach 1 Woche abgebrochen. Der erste gefangene Student wurde bereits nach 36 Stunden aufgrund eindeutiger Anzeichen eines psychischen Zusammenbruchs entlassen. Zimbardo kam zu dem Schluss, dass die beobachteten Veränderungen und pathologischen Verhaltensweisen nicht das Ergebnis der Persönlichkeiten der Studierenden waren, sondern situative Faktoren geschuldet waren, die vom System verstanden als die zu Beginn des Experiments festgelegten Bedingungen und Einschränkungen gestützt wurden. Er argumentierte, dass das System, in dem Individuen funktionieren, ihre Einstellung und ihr Verhalten prägt und dass die Menschen lediglich Akteure seien, die vorgegebene Rollen spielen. Ihr Verhalten, sogenannte Verhaltensskripte, wird streng von den jeweiligen Situationen und somit vom System vorgegeben. Wie Zimbardo formulierte, das System besteht aus Akteuren und Institutionen, deren Ideologien, Werte und Machtverhältnisse Situationen erschaffen und Rollen sowie Erwartungen für die genehmigte Verhalten von Akteuren innerhalb seines Einflussbereichs festlegen. Zimbardos Theorie legt nahe, dass Individuen, die innerhalb eines bestimmten Systems bestimmte Rollen einnehmen, nicht im traditionellen Sinne für ihr Handeln verantwortlich sind. Vielmehr passen sie sich in ihren auferlegten Rollen an und ihr Verhalten ist das Ergebnis der Situation, in der sie sich befinden, sowie der Erwartung, die das System, das Umfeld, in das sie mit bestimmten Rollen eingebettet wurden, an sie stellt. Die Rolle der Gesundheitsfachkraft, die im Bereich der Gesundheit interveniert und medizinische Hilfe leistet, verschafft einen besonders situativen Vorteil, der in Begriffen von Autorität verstanden wird. Die Patientinnen und Patienten sowie deren Angehörige vertrauen nicht nur ihre Gesundheit, sondern auf die lebenden Fachkräften an. Diese Beziehung beruht auf außergewöhnlichem Vertrauen, das die Verantwortung für Entscheidungen über das Wertvollste trägt. Das menschliche Leben. In diesem Zusammenhang ist es entscheidend, sich stets vor Augen zu führen, dass der Patient nicht ein Objekt der Behandlung ist, sondern ein Subjekt, ein Mensch mit einem einzigartigen Hintergrund, einer bestimmten Kultur, Religion, mit einem Geschlecht und anderen identitätsstiftenden Merkmalen. Daher ist es von grundlegender Bedeutung, jegliche Barrieren beim Zugang zur Behandlung zu überwinden, von formellen Hürden bis hin zur Kommunikationsbarrieren. Effektivere Versorgung erfordert ein Bewusstsein für und Offenheit gegenüber der Vielfalt der Patientinnen und Patienten, was eine unverzichtbare Voraussetzung für die genaue Erfassung ihrer Bedürfnisse und die Umsetzung angemessener therapeutischer Maßnahmen ist. Ohne ein Verständnis der individuellen Umstände der Patientinnen und Patienten lässt sich schwerlich von einem ganzheitlichen und wirksameren Behandlungsansatz sprechen. Darüber hinaus gibt es unbestreitbare Belege für den Einfluss der mentalen Haltung der Patientinnen und Patienten auf den Behandlungs- und Genesungsprozess. Eine positive Einstellung kann therapeutische Bemühungen erheblich unterstützen. Deren Förderung erfordert Empathie, Verständnis und die Berücksichtigung des einzigartigen Kontexts jener Patientin und jenes Patienten. Nur durch einen bewussten und offenen Ansatz können optimale Ergebnisse im Gesundheitswesen erzielt werden. Rassismus und strukturelle Gewalt als die Terminante der psychischen Gesundheit. Die Rolle der medizinischen Fachkräfte. Das Konzept der Rasse entstand in Europa im 18. Jahrhundert im Zusammenhang mit dem Kolonialismus und der Entwicklung der Naturwissenschaften. Ursprünglich wurde es zur Klassifizierung von Tieren und später von Menschen verwendet. Es handelt sich um eines der umstrittensten sozialen und wirtschaftlichen Konstrukte der modernen Geschichte. Laut Oxford Dictionary ist die Rasse ein System zur Einteilung von Menschen in große unterschiedliche Populationen oder Gruppen basierend auf erblichen äußeren Merkmalen. Phänotyp, geografische Herkunft, Kultur, Geschichte, Sprache, Ethnizität und sozialem Status. Im frühen 20. Jahrhundert wurde der Begriff häufig in einem taxonomischen Sinn verwendet, um die genetische Vielfalt menschlicher Population anhand des Phänotyps hervorzuheben. Die rassische Einteilung begann mit Carl von Linné 1758, der die Menschheit in 4 Gruppen einteilte: Europäer, Afrikaner, Asiaten und Amerikaner. John F. Blumenbach 1795 führte eine andere Klassifizierung ein: Kaukasier, Mongolen, Malaien, Äthiopier und Amerikaner. Überraschenderweise findet sich diese Klassifizierung noch heute. Fortschritte in der Humangenetik haben jedoch gezeigt, dass diese Kategorien willkürlich sind. Die UNESCO spielt eine wichtige Rolle bei der Beseitigung dieses wissenschaftlichen und sozialen Konstrukts. In ihrer Erklärung von 1950 stellte sie fest, dass es biologisch keine Rassen gibt, sondern dass es sich um soziale Konstrukte ohne genetische Grundlage handelt. In späteren Erklärungen wies sie die wissenschaftliche Grundlage von Rassismus zurück und bekräftigte 1978 erneut die Nichtexistenz biologischer Rassen. Sie weitete den Fokus auf sozialhistorische Faktoren aus. Unterschiede in den Leistungen von Völkern sind durch geografische, historische, politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Bedingungen zu erklären und nicht durch biologische Determinanten. Die UNESCO-Dokumente, die in 87 Sprachen übersetzt wurden, inspirieren rechtliche Instrumente wie das internationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung. Schließlich widerlegte das Human Genome Projekt im Jahre 2003 die biologische Grundlage des Rassismus. 99,9% der DNA sind bei allen Menschen identisch. Der weltweite Kampf gegen Rassismus, insbesondere in der USA und Afrika, zeigt die genetische Betonung von Unterschieden. Sklaverei und deren Verteidigung im amerikanischen Bürgerkrieg, das Apartheidsystem, Befreiungskämpfe sowie Organisationen zur Aufrechterhaltung des Status quo auf der Grundlage ethischer, zentrierter, sozialer, kultureller und politischer Argumente führen immer wieder zu Fragen der genetischen Koordinierung und Veranlagung in Bezug auf Hautpigmentierung. Die Anthropologie schlägt vor, den Begriff Rasse durch Population oder Ethnie zu ersetzen. Ziel ist es, die menschliche Vielfalt von pseudobiologischen Hierarchien zu entkoppeln. Die Erklärungen der UNESCO stellen einen Meilenstein in diesem Denkkonstruktionsprozess dar. Die Überwindung von Rassismus erfordert nicht nur wissenschaftliche Beweise, sondern auch politischen Willen. Rassismus ist ein anerkannter Risikofaktor, sowohl für psychische als auch für physische Gesundheit. Es betrifft nicht nur Einzelpersonen, sondern ganze Gemeinschaften, indem er sich auf mikro-, persönliche, meso-, institutionelle und makro-strukturelle Ebene auswirkt. Das Verständnis dieser Mechanismen und ihrer Folgen ist für angehende medizinische Fachkräfte von entscheidender Bedeutung, die zu einer gerechten und kulturellen kompetenten Versorgung verpflichtet sind. Wie Schroeder aus Schack und Moran 2023 zeigen, tritt Rassismus in vielfältigen Formen auf, von zwischenmenschlichen Vorurteilen und Mikroaggressionen hin bis zur systemischen Ungleichheit beim Zugang zu Arbeit, Bildung und Gesundheitsversorgung. Erfahrungen mit rassistischer Diskriminierung sind dokumentiert mit einem erhöhten Risiko für Depression, Angststörung, PTSD, psychotische Störungen und Substanzmissbrauch verbunden. Die Autorinnen betonen zudem die neurologischen Folgen chronisch mit Diskriminierung verbundenen Stresses, darunter eine Reduktion des Volumens von weißer und grauer Hirnsubstanz sowie Hyperaktivität der Amygdala. Schroeder aus Schack et al. Unterstreicht die Notwendigkeit, das Thema Rassismus in die berufliche Ausbildung und klinische Praxis der Psychiatrie zu integrieren. Ihr Bericht enthält Empfehlungen für Klinikerinnen, Kliniker und Entscheidungsträger, um die Auswirkungen von Rassismus auf die psychische Gesundheit auf allen Ebenen, von der Ausbildung über die Forschung bis zur klinischen Versorgung, anzugehen. Ein zentraler Aspekt ist die Anerkennung und Verhinderung sowohl internalisierten als auch institutionellen Rassismus sowie die Notwendigkeit kritischer Reflexion über soziale und kulturelle Privilegien. Jarvis et al. 2023 schlagen konkrete antirassistische Strategien auf drei Ebenen vor. Mikroebene, Selbstreflexion, Erkennen eigener Vorurteile, Entwicklung kultureller Kompetenz und Bereitschaft, mit Patientinnen und Patienten über Rassismus zu sprechen. Mesoebene, Reform von Ausbildungsprogrammen, Einstellungen von Diversity- und Gleichstellungsbeauftragten sowie Umstrukturierung von Institutionen. Makroebene, Interessenvertretung, Reform der öffentlichen Politik und Bekämpfung von Umwelt und struktureller Gewalt.
Die Integration dieser Perspektiven in die medizinische Ausbildung fördert eine Haltung aktiver Professionalität im Sinne des Empower-Modells, das Reflexion, Gerechtigkeit und einen ganzheitlichen Ansatz in der Patientenversorgung betont. Literaturverzeichnis, Referenzen, im E-Book gedruckt. Abschließende Reflexion, Bedeutung für kulturelle Identität, Gesundheitsversorgung und das Empower-Modell.
Von Makushata Scott. Dieses Kapitel verdeutlicht, dass kulturelle Identität kein Randthema der Medizin ist, sondern ein grundlegendes Element für die Erbringung einer ethischen, wirksameren und patientenzentrierten Versorgung darstellt, indem die Rolle kultureller Werte, Überzeugungen und Traditionen für das Erleben und die Wahrnehmung von Gesundheit und Krankheit anerkannt wird, steht dieses Kapitel im engen Einklang mit den Grundsätzen des Empower-Modells, insbesondere den Säulen Multikulturalismus, Wohlbefinden, Professionalität und Bildungsressourcen. Die Betonung, Patientinnen und Patienten als subjektive und nicht als Objekte der Versorgung zu betrachten, unterstreicht den Aufruf des Empower-Modells zu Würde, Autonomie und Partnerschaft in der Beziehung zwischen Behandelten und Behandelten. Studierende und Fachkräfte werden daran erinnert, dass der Erfolg therapeutischer Interventionen nicht nur von der fachlichen Kompetenz abhängt, sondern ebenso von der kulturellen Sensibilität, gegenseitigem Respekt und offener Kommunikation. Dies entspricht dem Arrangement des Empower-Modells für Empathie, Gerechtigkeit und Menschenrechte als unverzichtbare Bestandteile der Gesundheitsversorgung. Die Ausführungen zu implizierten Vorurteilen, Attributionsfehlern und Projektionsmechanismen liefern Einblicke in psychologische Prozesse, die im klinischen Alltag zu oft unbeachtet bleiben. Werden diese Mechanismen nicht hinterfragt, können sie zu Fehlkommunikation, Fehldiagnosen und einer verminderten Versorgungsqualität führen. Das Empower-Modell ermutigt Fachkräfte, Selbstreflexion und Bewusstsein zu entwickeln, um derartige Verzerrungen zu erkennen und ihnen entgegenzuwirken. Dadurch werden präzisere, respektvollere und inklusivere Interaktionen gefördert. Darüber hinaus erweitert das Kapitel die Betrachtung auf die Folgen von systemischem Rassismus und struktureller Gewalt und bekräftigt so die Sichtweise des Empower-Modells, dass gerechte Gesundheitsversorgung nicht nur zwischenmenschliches Bewusstsein, sondern auch institutionelle Veränderungen erfordert, indem Rassismus als ein Determinant psychischer Gesundheit anerkannt wird. Fordert der Text zu Maßnahmen auf mikroindividueller Ebene, mesoorganischer Ebene und Makroebene, politischer Ebene auf. Genau jene mehrschichtige Herangehensweise, die das Empower-Modell propagiert. Schließlich zeigt das Kapitel durch die Integration von Erkenntnissen der transkulturellen Pflege, globaler Menschenrechtsrahmen und der Soziopsychologie, dass eine auf kulturelle Kompetenz basierende Gesundheitsversorgung sowohl moralisch geboten als auch praktisch notwendig ist. Dieser Ansatz bereitet Studierende nicht nur darauf vor, vielfältige Bevölkerungsgruppen zu betreuen, sondern auch darauf, als Veränderungsagent für Gerechtigkeit, Inklusion und Integrität im Gesundheitssystem einzutreten. So bietet dieses Kapitel nicht nur ein konzeptionelles Fundament, sondern auch einen direkten Weg zur praktischen Anwendung des Empower-Modells in der klinischen Ausbildung und Praxis im Sinne einer ganzheitlichen, gerechten und menschenzentrierten Versorgung. Box-Information. Möchten Sie tiefer einsteigen? Besuchen Sie die Multikulti-Med-Plattform. Wir empfehlen Ihnen ausdrücklich den Besuch der Multikulti-Med-Bildungsplattform, auf der Sie interaktive Übungen, ergänzende Materialien und spannende Aktivitäten finden, die auf das Empower-Modell abgestimmt sind. Diese Ressourcen unterstützen Sie dabei, Wissen in der Praxis zu übertragen und Ihre reflektierten kulturellen Kompetenzen weiter zu stärken. Entdecken, reflektieren, empower. www.multikultimed.eu